Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute sprechen wir über ein Thema, das die meisten wahrscheinlich noch nie so richtig bedacht haben.
Genau, mittelalterliche Unterwäsche. Klingt erstmal unspektakulär, aber wenn man genauer hinschaut, wird's richtig spannend.
Ich muss zugeben, ich habe mir darüber auch erst Gedanken gemacht, als ich meine erste authentische Gewandung zusammengestellt habe. Man kauft sich ein schönes Kleid und dann, ja, was drunter?
Gute Frage. Und genau da fängt's an. Unterwäsche wurde seit Menschengedenken hauptsächlich aus zwei Gründen getragen. Erstens, sie bewahrte die Oberkleidung vor der Unsauberkeit des menschlichen Körpers. Zweitens, sie schützte den Körper vor
scheuernden Stoffen.
Exakt. Gerade wenn du an Wolle denkst.
Das kratzt schon ordentlich auf bloßer Haut.
Absolut. Und in kälteren Gegenden kam noch ein dritter Punkt dazu. Mehrere Bekleidungsschichten spendeten zusätzliche Wärme. Das Zwiebelprinzip sozusagen.
Das kennen wir ja heute auch noch.
Stimmt, genau. Aber was viele nicht wissen, wie so ziemlich jedes Kleidungsstück unterlag auch die Untergewandung im Mittelalter Veränderungen. Modische Strömungen der jeweiligen Zeit und Region, unterschiedliche Stände, all das spielte eine Rolle.
Interessant. Also gab es nicht die eine mittelalterliche Unterwäsche?
Nein, keineswegs. Das ist ein häufiger Irrtum. Aber eines hatten die meisten gemeinsam. Das Material war meist
Naturfarben, oder?
Genau. Also meist Naturfarben oder gebleichtes Weiß. Färbungen waren unüblich, aber gebleicht wurde durchaus. Im Gegensatz zu vielen Obergewändern hatte das auch einen ganz praktischen Grund.
Nämlich?
Die Untergewandung war leicht zu waschen. Und das war wichtig, denn sie lag ja direkt auf der Haut. Naturfarben bedeutete keine empfindlichen Farben, die ausbleichen könnten.
Ah, verstehe. Aber war Waschen damals nicht generell schwierig?
Auf jeden Fall aufwendiger als heute. Genau deshalb war es so wichtig, dass die Unterwäsche überhaupt gut waschbar war. Obergewänder waren oft aufwendig verziert, bestickt, mit Borten versehen. Die konnte man nicht
einfach so waschen.
Genau. Die Unterwäsche war also so ein bisschen, wie sagt man, eine Art Schutzschicht zwischen Körper und teurer Oberkleidung.
Ah, das macht total Sinn. Du hast geschwitzt, die Unterwäsche hat's aufgenommen und die konntest du waschen, ohne dass dein schönes Obergewand Schaden nimmt.
Perfekt verstanden. Und ungefärbt konnte man die auch richtig heiß waschen, ohne dass Farben ausbluten.
Clever. Wobei ich mir vorstelle, dass die Leute damals generell
nicht so obsessiv sauber waren wie wir heute.
Genau das wollte ich sagen.
Aber ja, Praktikabilität stand definitiv im Vordergrund. Und da kommen wir zum spannenden Teil.
Und zwar?
Es gab große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Besonders bei den Frauen gibt's eine Überraschung, die viele erstmal verwirrt.
Jetzt machst du mich aber neugierig.
Das besprechen wir gleich im Detail. Aber so viel sei gesagt, unsere heutigen Vorstellungen von Unterwäsche passen so überhaupt nicht auf das, was Frauen im Mittelalter trugen. Oder vielmehr, was sie nicht trugen.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also, kommen wir zu den Frauen. Und jetzt wird's wirklich überraschend.
Du hast mich vorhin so neugierig gemacht.
Zu Recht. Also, bis zum 16. Jahrhundert galten Frauen in Hosen als unschicklich. Und das betraf...
Moment, Warte, heißt das?
Genau das, was du jetzt denkst. Das betraf auch die Unterhose. Frauen trugen im Großteil des Mittelalters unter ihren Oberkleidern lediglich ein Unterkleid oder sogar mehrere, aber in der Regel keine Unterhose. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts gibt's vereinzelt Ausnahmen bei Adligen, zum Beispiel die Lengberg-Funde aus Österreich.
Echt jetzt? Gar keine?
In der Regel keine. Das war gesellschaftlich einfach nicht akzeptiert. Hosen, jegliche Art von Hosen, galten für Frauen meist als unschicklich, mit einigen Ausnahmen für bestimmte Tätigkeiten wie Reiten.
Okay, das ist... Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und stattdessen nur Kleider unter Kleidern?
Exakt. Diese Unterkleider, im Mittelhochdeutschen Niederkleid genannt, bestanden meist aus einem feinen Stoff und waren etwa knöchellang. In vielen zeitgenössischen Abbildungen lässt sich erkennen, dass das Unterkleid an bestimmten Stellen unter dem Oberkleid hervorragte.
An welchen Stellen denn?
Am Halsausschnitt, an den Ärmeln und am Rocksaum. Das war durchaus gewollt. Das Unterkleid war sozusagen auch ein Gestaltungselement.
Oh, interessant. Also nicht nur funktional, sondern auch...
Auch modisch, genau. Und wenn es sich um eine Frau aus höherem Stand handelte, wurde bisweilen nicht nur das Obergewand bestickt oder mit Borten versehen, sondern auch das Untergewand.
Wow, da wurde richtig Aufwand betrieben.
Absolut. Es gab sogar eine Zwischenform, die Chainsey, ein feines, weißes Leinenkleid. Bei wohlhabenden Frauen wurde die für gewöhnlich zwischen dem Unterkleid und dem Obergewand getragen.
Moment, das heißt Unterkleid, dann Chainsey, dann Obergewand?
Genau.
Drei Lagen?
Bei wohlhabenden Frauen durchaus üblich.
Das klingt nach ziemlich viel Stoff.
Die Chainsey war meistens weiß und hatte eine Besonderheit am Halsausschnitt. Dort warf sie feine Fältchen. Zudem war sie oft mit Stickereien oder Steppnähten verziert. Also wirklich ein eigenständiges Kleidungsstück mit Wert.
Aber bei mehreren Lagen ist das nicht total...
Unpraktisch? Das werden wir tatsächlich oft gefragt. Aber eigentlich nicht.
Wirklich?
In Situationen, in denen lange Kleider gestört haben könnten, etwa bei der Arbeit, wussten sich die Frauen zu helfen. Auf mittelalterlichen Bildquellen, etwa im Tacuinum Sanitatis, in Stundenbüchern oder in Hausbüchern lässt sich das gut erkennen.
Wie denn?
Arbeiterinnen haben ihr Obergewand bei der Arbeit einfach durch den Gürtel nach oben gebunden. Dadurch kam das etwas kürzere Unterkleid zum Vorschein. Sie hatten mehr Bewegungsfreiheit.
Und das Obergewand wurde nicht schmutzig.
Exakt. Ohne, dass sie dabei unschicklich ihre Beine zeigten. Das Unterkleid war ja immer noch lang genug.
Oh, das ist ja richtig clever. Also hatten sie quasi eine Art, wie sagt man, Arbeitsmodus für ihre Kleidung?
Ja, so kann man das nennen. Praktisch und gesellschaftlich akzeptabel zugleich.
Ich muss sagen, als ich meine erste authentische Gewandung zusammengestellt habe, war ich auch skeptisch wegen der vielen Lagen. Aber wenn man es trägt, merkt man schnell, im Winter ist es warm, im Sommer atmungsaktiv, wenn es Leinen ist. Und wenn es mal dreckig wird,
kann man einzelne Teile waschen.
Genau, das System macht total Sinn.
Und genau das war ja der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, die Oberkleidung schützen. Das Unterkleid lag auf der Haut, fing Schweiß und Schmutz auf und konnte relativ einfach gewaschen werden. Das teure, bestickte Obergewand blieb sauber.
Und bei mehreren Unterkleidern konntest du die einfach durchrotieren, während eins in der Wäsche war.
Sehr gut durchdacht. Die hatten wirklich ein funktionierendes System.
Aber jetzt bin ich neugierig, wie war das bei den Männern? Hatten die wenigstens Unterhosen?
Oh ja, da sah die Sache ganz anders aus. Die Männer hatten eine richtige Unterhose, die Bruche. Und die Geschichte dahinter ist faszinierend.
Erzähl.
Also, bei den Männern sah die Sache grundlegend anders aus.
Gott sei Dank. Nach der Überraschung bei den Frauen?
Ja, die Männer hatten definitiv Unterhosen. Die Untergewandung des Mannes bestand vornehmlich aus zwei Teilen. Einem Hemd und einer Art Unterhose, die sich vermutlich aus dem Lendenschurz entwickelt hat.
Lendenschurz klingt ziemlich primitiv?
Nicht unbedingt primitiv, aber sehr früh, ja. Ab dem Hochmittelalter trugen die Männer dann überwiegend eine zweiteilige Beinbekleidung, bestehend aus der Bruche und den Beinlingen.
Bruche, okay. Was ist das genau?
Die Bruche, auch Bruoch oder Bruche genannt, ist der direkte Vorläufer moderner Unterhosen. Als grobe Analogie kann man sagen, manche ähnelten Boxershorts. Aber historisch gab es da große Variationen, von sehr weit und sackartig bis zu kürzeren, engeren Schnitten.
Echt? Also quasi wie wir sie heute kennen?
Vom Prinzip her, ja. Der Name stammt vermutlich vom lateinischen Brazae, was so viel wie Hosen bedeutet. An der Bruche wurden dann die Beinlinge befestigt. Zeitgenössische Abbildungen zeigen die Bruche fast immer weiß oder naturfarben.
Ah, wie bei den Frauen auch. Naturfarben, leicht zu waschen.
Exakt. Und ihr Schnitt veränderte sich über die Jahrhunderte, je nach Mode und Schnitt der restlichen Kleidung. Anfangs reichte die Bruche bis zu den Knien und war eher weit geschnitten.
Und später?
Ab dem 14. Jahrhundert brachte die Mode kürzere, enger geschnittene Kleidungsstücke hervor und damit
veränderte sich auch die Bruche.
Genau, alles passte sich an. Und jetzt zu den Beinlingen, das ist wirklich faszinierend.
Erzähl!
Beinlinge sind die Vorläufer der Hose und entwickelten sich aus strumpfartigen Bekleidungsstücken, die Stück für Stück immer länger wurden. Im Früh- und Hochmittelalter reichten sie anfangs oft bis zur Kniekehle, weit geschnitten.
Wurden sie dann länger und?
Genau, etwa ab dem 11. Jahrhundert bereits über den Knien getragen.
Du bist mir zuvor gekommen.
Die wurden also kontinuierlich länger. Und irgendwann trafen sie sich quasi oben.
Also wie eine Art
Strumpfhose, genau, so kann man es sich vorstellen. Aber eben einzeln für jedes Bein.
Okay, das Bild habe ich jetzt.
Und das Spannende ist, Beinlinge wurden zuerst an der Bruche und später am Wams festgenestelt.
Moment, was ist Nestelung? Den Begriff hört man ja heute oft im Reenactment. Was genau bedeutet das?
Richtig, Nestelung ist im Prinzip, wie erkläre ich das am besten, eine Art Schnürsystem. Du hattest an der Bruche oder am Wams kleine Löcher oder Ösen und an den Beinlingen Bänder. Die wurden dann durchgezogen und verknotet.
Ah, wie kleine Schnürsenkel.
Genau, so in etwa. Dadurch hielten die Beinlinge am Oberteil fest.
Aber wenn die im Wadenbereich
hängen und rutschen, sehr gute Frage. Tatsächlich waren Beinlinge im Bereich der Waden recht weit geschnitten. Deshalb fixierte der Mann sie dort zusätzlich mit einem Strumpfband unterhalb des Knies.
Oh, also mehrere Befestigungspunkte.
Absolut. Oben genestelt, unten mit Band gehalten. Sonst wäre das ein ziemliches Gerutsche geworden.
Das stelle ich mir gerade vor.
Aber es gibt noch was Interessantes. Beliebt war eine Farbgebung in Mi-Party. Bei dieser Mode hatten die beiden Beinlinge unterschiedliche Farben.
Warte, ernsthaft? Ein rotes Bein, ein blaues Bein?
Genau so. Das war richtig in Mode. Vor allem bei jüngeren Männern und bei Adligen.
Das ist ja wild. Also richtig bunt und auffällig?
Oh ja. Man wollte gesehen werden. Das war schon sehr modebewusst, würde man heute sagen.
Mittelalterliche Fashion Statements.
Absolut. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, die Sprachgeschichte dahinter.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also, das Wort Beinling ist übrigens eine Wortneuschöpfung. Der mittelhochdeutsche Begriff für Beinlinge lautet Hose. Nur ein Beinling war eine Hose.
Okay, aber das würde heute verwirren.
Genau, deshalb sagen wir heute Beinlinge. Aber, und jetzt kommt's, ein wenig haben sich die Beinlinge dennoch sprachlich ausgewirkt. Ihnen ist zu verdanken, dass es heute noch ein paar Hosen heißt.
Weil es zwei Beinlinge waren.
Exakt.
Ein paar, weil zwei Teile.
Genau.
Das ist ja fantastisch. Das wusste ich nicht.
Ist das nicht großartig? Eine Hose war tatsächlich nur ein Beinling. Deshalb die Mehrzahl ein paar.
Das ist so ein cooles Detail. Also wenn ich heute sage, ich brauche eine neue Hose, dann ist das sprachlich eigentlich
ein Überbleibsel aus dem Mittelalter.
Das muss ich mir merken.
Die Sprachgeschichte steckt voller solcher Überraschungen. Und die Beinlinge sind ein perfektes Beispiel dafür, wie sich Kleidung und Sprache gemeinsam entwickelt haben.
Absolut. Wobei ich sagen muss, die Befestigung mit Nestelungen und Strumpfbändern, das klingt schon aufwendiger als einfach eine Hose anzuziehen.
Definitiv. Aber das war eben der Stand der Technik. Und offenbar hat's funktioniert. Sonst hätten sie was anderes erfunden.
Stimmt auch wieder. Und die Bruche drunter war dann quasi der Backup?
Genau, die Grundlage. Alles wurde an ihr befestigt und sie war gleichzeitig die Unterhose. Ein ziemlich durchdachtes System.
Wobei die Frauen mit ihren Unterkleidern wahrscheinlich schneller angezogen waren.
Das ist gut möglich. Aber dafür hatten die Männer dann eben richtig bunte Beinlinge in Mi-Party.
Mode kostet Zeit. Damals wie heute.
Neben Bruche und Beinlingen gab es natürlich noch das Leibhemd, auch Unterhemd genannt. Das war im Mittelalter die Untergewandung für den Mann und diente, wie auch das Unterkleid der Frauen, dem Schutz des Obergewandes.
Also im Prinzip das männliche Pendant zu dem, was die Frauen trugen?
Genau. Interessanterweise hat sich der Schnitt über die Jahrhunderte nur wenig geändert. Wohl aber...
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Länge?
Richtig. So reichte das Hemd mal bis zu den Knien, mal bis zum Oberschenkelansatz oder irgendwo dazwischen. Je nach Mode der Zeit.
Also wieder sehr variabel. War das Material auch Leinen?
In den meisten Fällen ja. Naturfarben, leicht zu waschen, atmungsaktiv. Die gleichen Vorteile wie bei der anderen Untergewandung.
Praktisch und bewährt.
Absolut. Aber jetzt kommt mein Lieblingsthema, die Bunthaube.
Oh, das hast du vorhin schon angedeutet.
Also, die Frage lautet, Unterwäsche auf dem Kopf. Macht das denn...
Sinn? Das klingt total verrückt.
Heute wohl eher nicht mehr. Aber im Mittelalter war es aus vielen Gründen sinnvoll, unter die eigentliche Kopfbedeckung eine Bunthaube zu ziehen. Sie gehörte spätestens ab dem 12. Jahrhundert zur Mode und wurde von Männern, Frauen, oft als Unterhaube unter dem Schleier oder Gebende, und Kindern getragen.
Warte, auch Kinder?
Ja, und das Beste, es gibt Darstellungen, auf denen sogar Könige unter der Krone eine Haube tragen, vermutlich als Polsterung.
Echt? Der König?
Absolut. Bunthauben liegen meist eng am Kopf an und werden mit Bändern unter dem Kinn gebunden. Auf den meisten zeitgenössischen Darstellungen wird die Bunthaube tatsächlich geschlossen getragen.
Geschlossen? Also wirklich wie so eine Art Sturmhaube?
Genau so. Auch wenn uns dieser Anblick heutzutage etwas seltsam anmutet.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie der König in seiner Krone mit Bunthaube drunter.
Völlig normal damals. Und hier wird's interessant für Reenactment. Zwar gibt es so gut wie keine erhaltenen Originalfunde aus dem Mittelalter, die Aufschluss über den genauen Schnitt geben.
Aber man kann es aus Bildern rekonstruieren.
Exakt. Durch die zahlreichen Darstellungen lässt sich das Schnittmuster recht gut nachvollziehen. Und die Bunthaube hatte mehrere praktische Funktionen.
Nämlich?
Erstens, Schutz vor Läusen und Schmutz. Das war damals ein echtes Thema. Zweitens, sie hielt je nach Jahreszeit entweder warm oder
schützte den Kopf vor der Sonne.
Genau. Und drittens, und das ist für uns besonders spannend, unter Helmen und Kettenrüstungen wurde eine gefütterte Bunthaube getragen.
Oh ja, die Polsterhaube. Die habe ich auch, weil ohne ist ein Helm echt
unangenehm. Die schützte das Haar beim Aufsetzen und polsterte den Kopf gegen Schläge.
Und nicht nur das. Wenn du mal versucht hast, einen schweren Helm auf blankes Haar zu setzen,
rutscht wie verrückt.
Genau. Mit Bunthaube drunter sitzt alles viel stabiler.
Das merkt man auch in der Praxis. Darüber getragene Kopfbedeckungen rutschen nicht so stark wie auf dem bloßen Haar. Also hatte die Bunthaube quasi, wie sagt man, eine Art Rutsch-Stopp-Funktion?
Mittelalterlicher Anti-Rutsch-Effekt.
So ungefähr. Und wenn man es durchdenkt, ist das wirklich durchdacht. Hygiene, Komfort, Funktionalität.
Jetzt verstehe ich auch, warum selbst der König sowas trug. Das ist ja nicht nur fürs gemeine Volk, sondern macht einfach
für jeden Sinn.
Stimmt. Bei uns im Lab tragen auch viele eine Bunthaube unter dem Helm. Nicht nur wegen der Polsterung, sondern auch, naja, Schweiß.
Das ist der gleiche Grund wie bei der anderen Untergewandung. Die Bunthaube kannst du waschen. Den teuren Helm oder die Kettenhaube eher nicht so einfach.
Genau. Also wieder das Prinzip Schutzschicht zwischen Körper und teurem Ausrüstungsgegenstand.
Sehr gut erkannt. Das zieht sich wirklich durch alle Bereiche mittelalterlicher Kleidung.
Ich finde es faszinierend, dass es für die Bunthaube tatsächlich keine erhaltenen Originalfunde gibt. Nur hunderte von Abbildungen in Manuskripten aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Wie rekonstruiert man sowas dann genau?
Man schaut sich hunderte von Abbildungen an. Manuskripte, Wandmalereien, Siegel und versucht ein Muster zu erkennen. Wo sitzen die Nähte? Wie verläuft der Stoff? Wie fallen die Falten?
Das ist ja richtige Detektivarbeit.
Absolut. Und dann probiert man verschiedene Schnitte aus, bis es passt. Trial and Error sozusagen.
Wobei ich sagen muss, wenn man mal eine gut gemachte Bunthaube trägt, merkt man echt den Unterschied. Vor allem unter einem Kettenhelm.
Das glaube ich gern. Und das zeigt wieder, die Menschen im Mittelalter hatten für alles praktische Lösungen. Was uns heute seltsam vorkommt, Unterwäsche auf dem Kopf, war damals einfach sinnvoll.
Funktion vor Ästhetik.
Wobei, bei den bunten Mii-Party-Beinlingen hatten sie ja durchaus auch ein Auge für Ästhetik.
Stimmt. Also beides praktisch und modisch, je nachdem.
Genau. Und das Schöne ist, ob Unterkleid, Bruche, Beinlinge oder Bunthaube, all diese Kleidungsstücke waren Teil eines durchdachten Systems, das über Jahrhunderte funktioniert hat. Bevor wir zum Abschluss kommen, noch ein kurzer Punkt. Die Kinder.
Oh ja, wie war das bei denen?
Ziemlich einfach, aber mit Unterschieden. Es gab keine Kindermode wie heute, aber Altersstufen. Kleinkinder trugen meist Kleider oder Überwürfe. Jungen wurden erst später in Bruche gesteckt. Das nennt man Breaching. Die Schnitte orientierten sich an Erwachsenen, nur altersgerecht angepasst.
Also wirklich exakt die gleichen Kleidungsstücke?
Genau. Dies gilt für die Oberbekleidung ebenso wie für die Unterwäsche im Mittelalter. Ältere Jungen trugen Bruche, Beinlinge und Leibhemd wie ihr Vater. Jüngere Jungen hatten meist noch Kleider, bevor sie gebreached wurden. Ein Mädchen trug Unterkleider, genau wie ihre Mutter.
Das ist eigentlich logisch, aber irgendwie, ich habe mir das nie so bewusst gemacht. Keine spezielle Kinderkleidung.
Nicht im modernen Sinne, nein. Die Kindheit als eigene Lebensphase mit eigener Mode ist eine relativ moderne Erfindung. Im Mittelalter wurden Kinder sehr früh in die Erwachsenenwelt integriert.
Das zeigt sich ja auch in der Kleidung. Faszinierend.
Absolut. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken auf alles, was wir heute besprochen haben, die größte Überraschung war ja,
dass Frauen bis zum 16. Jahrhundert keine Unterhosen trugen.
Genau. Das hat uns beide am Anfang überrascht.
Und mich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen.
Aber es macht ja Sinn mit den Unterkleidern, den mehreren Lagen.
Genau. Und bei den Männern dann der komplette Gegensatz. Bruche, Beinlinge, das ganze System mit Nestelung und Befestigung.
Und das Spracherbe mit ein paar Hosen, das fand ich auch großartig.
Ja, diese kleinen Details machen Geschichte lebendig. Und was sich durchzieht durch alles, was wir besprochen haben,
ist die Praktikabilität.
Exakt. Ob Unterkleid, Bruche, Bundhaube, alles hat es einen Sinn. Schutz der teuren Oberkleidung, Komfort, Hygiene.
Und das ist auch das, was ich in der Reenactment-Szene immer wieder sehe. Wenn man authentische Unterwäsche trägt, merkt man, die Leute damals waren nicht dumm. Das System funktioniert.
Sehr gut gesagt. Viele denken ja, das Mittelalter war rückständig. Aber wenn man sich mit Details wie Kleidung beschäftigt, sieht man, die hatten durchdachte Lösungen für ihre Bedürfnisse.
Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihre eigene Gewandung aufbauen wollen, es ist wirklich lohnenswert, mit guter Unterwäsche zu starten.
Absolut. Ein gutes Leinenhemd, ein ordentliches Unterkleid, das ist die Basis. Darauf baut dann alles andere auf.
Und bei Battle Merchant findet man da ja wirklich eine gute Auswahl. Von einfachen Hemden bis zu Bundhauben.
Ist alles dabei. Und wer sich noch mehr für solche historischen Details interessiert, dem lege ich unseren Blog ans Herz. Da gibt's noch viele weitere spannende Themen zu entdecken.
Oh ja, von Rüstungen über Waffen bis zu Alltagsgegenständen, da kann man echt in Kaninchenlöcher fallen.
Gute Formulierung. Man fängt bei einem Thema an und endet 3 Stunden später bei komplett was anderem.
So ging's mir auch mit der Unterwäsche heute. Ich dachte, das wird ein kurzes Thema und dann so viele faszinierende Details.
Das ist das Schöne an Geschichte. Hinter jedem Detail stecken Geschichten.
Absolut. Vielen Dank, dass du heute all dein Wissen geteilt hast.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut auf battle-merchant.com vorbei und stöbert durch Sortiment. Oder lest im Blog weitere spannende Artikel zur mittelalterlichen Geschichte.
Genau. Und wenn euch die Episode gefallen hat, hört gerne wieder rein. Wir haben noch viele spannende Themen auf Lager.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt neugierig.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.